Mein Name ist Martha Baskirk und ich habe den Vorsitz in der zweiten Sitzung heute Ready-Made Product. Hoffentlich hält meine Stimme. Also ehrlich gesagt, habe ich gerade eine Erkältung überwunden. Also zuerst einmal möchte ich mich bedanken für die Einladung und dass wir alle hier zusammenkommen können und diese tolle organisatorische Leistung hinter dieser ganzen Konferenz und im Sinne der Zeit verweise ich jetzt das auf das Programm. Da können Sie nachlesen, wer hier reden wird. Ich werde jetzt nur ganz kurz die Redner vorstellen. Also wir reden über hier Ready-Made-Produkte. Und das gibt uns die Möglichkeit, einige Schnittstellen zu untersuchen zwischen künstlerischem Schaffen und Fragen der Ökonomie, einschließlich der Bedingungen, unter denen man Autorenschaft beanspruchen kann, über alltägliche Objekte und Erfahrungen. Eine wichtige Facette bei Duchamps Readymades ist die Art und Weise, wie sie die Bühne für eine weite Palette von künstlerischen Strategien bereiten, die sich mit Rohstoffen wie Markenprodukten beschäftigen. Hierbei konzentriert man sich auch auf die potenziell umständliche Art und Weise, wie Urheberschaft beansprucht und durchgesetzt wird, wenn ein Werk konzeptionell definiert wird. Olaf Nikolai wird für sich selbst sprechen, wenn es um die Frage geht, wie sich seine Arbeit generell auf diese Themen bezieht. Aber ich war besonders fasziniert von der Art und Weise, wie er den Rahmen des Readymades genutzt hat, um partizipative Situationen zu schaffen. Also inklusive des Outdoor-Garden-Installation mit 25 Meter Laufbahnen, die auf den Formen basieren, die in Duchamps Three Standard Stoppages festgelegt wurden, bis hin zu seiner Vergrößerung eines Nike Air Max Sneakers in eine aufgeblasene Skulptur. Gesine Tosin wird sich mit Fragen der Zusammenarbeit auseinandersetzen und sich insbesondere auf die entscheidende Rolle der Allianz zwischen Duchamp und Richard Hamilton konzentrieren. Tobias Vogt wird die Bedeutung von Zertifikaten und Verträgen in der Arbeit einer Reihe von zeitgenössischen Künstlern betrachten, deren Arbeit konzeptionell geprägt ist. Und ich werde damit beginnen, bestimmte rechtliche Beschränkungen für das Bezugssystem zu untersuchen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen der zeitgenössischen Kunstwelt am Werk sind. So. Jetzt fange ich mit meiner PowerPoint an. In Bezug auf meine eigene aktuelle Forschung interessiert mich besonders, was die kunsthistorische Tradition des Readymades über die größere wirtschaftliche Bedeutung von Eigentum, über immaterielle Phänomene aussagt und über die Frage, wie geistige Eigentumsrechte, insbesondere Urheberrechte, aber auch Marken und Patente, sich auf den immer weiter wachsenden Bereich konzeptionell begründeter Kunstpraktiken auswirken. Was ich Ihnen zeigen werde, ist zuerst einmal die Markise für ein Steak-Restaurant, das der ehemalige Basketballstar Michael Jordan 1998 in New York eröffnet hat. Nicht damit man sich Gedanken darüber macht, wo man heute zu Abend essen will, natürlich haben Sie vielleicht sich schon überlegt, sondern wegen der Buchstabenformen, die für den Steakhouse-Teil des Textes verwendet werden. Diese Schrift wurde auch für eine Sitcom namens The Single Guy verwendet, die zwischen 1995 und 1997 im US-Fernsehen lief. Der betreffende Text hier wird in der Schrift Duchamp von P22 wiedergegeben, die 1994 von Richard Kegler im Rahmen einer Masterarbeit über Duchamp entworfen wurde. Er schuf diese Schrift, indem er die einzelnen Buchstaben aus Duchamps Handschrift nutzte. Kegler hat darüber hinaus auch auf dieselbe Weise eine Miro-Schrift gestaltet. Ich erinnere mich, dass ich zu dieser Zeit in einem Museumsshop über den Duchamp-Schriftzug gestolpert bin, in Form einer 3,5 Zoll Diskette, Floppy-Diskette. Ein Hinweis für die jüngeren Mitglieder des Publikums: Das einzig Ungewöhnliche daran war der Museumsgeschenkteil, denn damals gab es nicht nur generell weniger Schriftarten im Umlauf, sondern die Diskette war die Standardverbreitungsform, wenn man eine Schriftart kaufte. Wie gesagt, das Einzige, weswegen ich das hier erwähne, ist, dass es eigenartig war, dass das im Museumsshop verfügbar war. Laut der Geschichte der Duchamp-Computerschrift, die auf der P22-Webseite veröffentlicht wurde, stieß Miros Enkel im Jahr 95 auf die Schriftart Miro im Guggenheim Geschenkladen und übergab die Angelegenheit der Urheberrechtsorganisation Artists Rights Society, die verlangte, dass P22 aufhörte, die Schriftarten sowohl von Miro als auch von Duchamp zu verkaufen. Da P22 nicht bereit war, Geld für Anwaltskosten auszugeben, kamen sie der Aufforderung nach, obwohl sie davon überzeugt waren, dass Duchamps Erben überhaupt nichts dagegen gehabt hätten, wenn sie nur direkt mit ihnen hätten kommunizieren können, anstatt durch diese Künstlervereinigung oder Urheberrechtsorganisation zu kommunizieren. Mein zweites Exponat ist etwas jüngeren Datums. Diese 3D gedruckte Nachbildung eines Schachspiels, das Duchamp um 1918 handgeschnitzt hat. Die 3D-Computermodellierung wurde von Scott Kildall und Brian Serra anhand von Archivfotos der Schachfiguren realisiert. Und sie haben ihre Dateien auf einer Webseite namens Thingiverse gepostet. Ihr Ziel war zweierlei Natur. Einmal ein Objekt wiederherzustellen, von dem sie zu Unrecht glaubten, dass es verloren gegangen war. Und sie wollten auch die 3D-Dateien teilen. Und es gab also sehr viel Interesse, es gab sehr viele Presseberichterstattungen und mindestens 300 Downloads, weniger als 5 Monate nach der Veröffentlichung der Dateien, erhielten sie jedoch eine Unterlassungsaufforderung des Rechtsanwalts von Duchamp, in der die Schachfiguren als Originalwerke reklamiert wurden, die durch das französische Urheberrecht geschützt seien. Und verschiedene Abstellmaßnahmen wurden gefordert, darunter die Entfernung von der Tauschbörse. Obwohl Kildall und Serra glaubten, dass sie sich nach US-amerikanischen Urheberrechtsbestimmungen nichts zu Schulden hatten kommen lassen, haben sie sich an diese Unterlassungsaufforderung gehalten, da auch sie zu dem Schluss kamen, dass sie nicht über die Mittel für einen Rechtsstreit verfügten. Bei diesen Beispielen gibt es eine Reihe von Problemen. Eines ist die Dauer der Eigentumsrechte, die durch Urheberrechtsregelungen festgelegt wurden, die im Laufe des letzten Jahrhunderts wiederholt verlängert wurden. In den meisten Ländern ist es so, dass der Standardschutz die Lebenszeit des Autors plus 70 Jahre sind. Also 2038 für jede der ursprünglichen Kreationen von Duchamp. Ein weiteres Problem besteht darin, einen Anwalt zu finden, der eventuell vorhandene Rechte durchsetzt. Nicht nur ich finde, dass dieser Zeitraum von 70 Jahren zu lang ist und dass er eher den Unternehmensinteressen als den Urhebern dient, sondern in Anbetracht der derzeitigen Gegebenheiten können die Anwälte jedoch durchaus argumentieren, dass die 3D-Schachfiguren in rechtlicher Hinsicht als abgeleitete Arbeiten gesehen werden können. Also das ist ein Rechtsbegriff, derivative work, abgeleitete Arbeiten. Aber welche Rechtfertigung für die AAS-Unterdrückung der Schrift Duchamp besteht, ist mir jedoch nicht so klar. Einige Länder bieten Urheberschutz für Schriftentwürfe, während andere dies nicht gewähren, aufgrund mangelnder Nützlichkeit. In den USA besteht generell kein Schutz. Die Erzeugung von Schriften auf ihren Bildschirmen und Druckern per Softwarecode ist jedoch im digitalen Bereich urheberrechtlich geschützt. Da Duchamp sich nicht darum bemüht hat, eine Schrift zu gestalten, also er hat sie nicht als Typeface, als Schrift gestaltet, seine Handschrift, scheint mir die Umwandlung von Bruchstücken seiner Handschrift in eine Schrift, die vollständig von Kegler konzipiert und durchgeführt worden ist, nicht bedenklich aus urheberrechtlicher Sicht. Diese Beispiele zeigen jedoch das Zusammenspiel und in vielen Fällen die Dissonanz zwischen spezifischen Ansprüchen auf geistiges Eigentum und einer weit verbreiteten Aneignungsreferenzkultur, die innerhalb und außerhalb der Kunstwelt stattfindet. Und hier, wie in so vielen Bereichen, war Duchamp spielerisch prophetisch. Duchamp fügte dem Ende seines Anemic Cinema von 1926 einen expliziten Urheberrechtshinweis bei, der sowohl ein Ableger seiner Rotary Demisphere von 1925, also Precision Optics, als auch ein Vorläufer des Rotoreliefs war. Im Zusammenhang mit dem Film erschien die abschließende Copyright-Erklärung an der Stelle, an der man sie erwarten würde. Aber die Tatsache, dass der Urheberrechtshinweis durch zwei weitere Marken der Autorschaft oder Authentifizierung ergänzt wurde, also ein Fingerabdruck und eine Unterschrift im Namen von Duchamps alter Ego, kann als ironischer Exzess gelesen werden. Ein viel dubioserer Copyright-Hinweis erschien 6 Jahre früher auf seiner Fresh Widow von 1920. Hier auf der rechten Seite sehen Sie den Text Fresh Widow Copyright Rose Salovey 1920. Bei dem fraglichen Objekt handelt es sich um ein kleines Modell eines französischen Standardarchitekturelements, das für Duchamp von einem nach seinen Vorgängern arbeitenden Tischler hergestellt wurde. Also, das war also ganz sicherlich nicht im Sinne des Readymades. In seinem klassischen Essay Readymade Originals, das Duchamp-Modell, überlegte Molly Nesbitt, wie dieser Arbeit zusammen mit verschiedenen Readymades und Duchamps früheren Bildern von Kaffeemühlen an eine französische Initiative des späten 19. Jahrhunderts geknüpft werden kann, sodass diese Sprache der Industrie Teil eines gemeinsamen Repertoires wurde oder, wie Nesbitt es ausdrückte, eine vorgefertigte Basis, eine Basis für Readymades wurde. Die Fenstergestaltung, zu der Fresh Widow in Duchamps Händen wurde, kann direkt auf Standardzeichenübungen zurückgeführt werden. In dieser Lesart laut Nesbitt beansprucht Duchamp daher das Urheberrecht für etwas, das nicht nur ein Plagiat ist, sondern mit einem ganz anderen Bereich des geistigen Eigentums verbunden ist, einem industriellen Gut, das für einen Patentschutz in Frage kommt, wenn es ausreichend innovativ ist, aber das kein Urheberrechtskandidat ist. Im Zusammenhang mit der Stuttgart-Retrospektive bei MoMA im Jahr 2015 war es für mich auch amüsant, dass der Urheberrechtsvermerk Stuttgart überhaupt nicht davon abhielt, auf diese Arbeit mit einer ihrer Wiederholungen zu antworten, eine Bezeichnung, die sie der Aneignung Appropriation vorzog. Die Vervielfachung nicht nur des dreidimensionalen Objekts, sondern auch der genauen Inschrift dient dazu, die Vergeblichkeit des offensichtlichen Kopierverbots zu bekräftigen. Es ist auch schwer nachzuvollziehen, wie ein Urheberrechtsanspruch in Bezug auf einen der zentralen Aspekte von Duchamps Werk aufrechterhalten werden kann. Die Tatsache, dass er zuvor existierende Objekte dem Bereich des Alltags entriss und sie nur... Also es ist daher sehr bezeichnend, wie hart Duchamp arbeiten musste, um den Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen diese Gesten einen Sinn annahmen. Im Zusammenhang mit dem Blind Man hat Thierry de Duve Duchamps Einreichung seiner abgelehnten Fountain-Vorlage bezeichnet als Nachricht in der Post. Eine Post, also ich meine, die Nachricht war, dass alles Kunst sein konnte. Und diese Nachricht sei erst in den 60er Jahren angekommen. Elena Filipkowitz über die scheinbar marginalen Aktivitäten von Marcel Duchamp befasst sich mit dem Spektrum zwischen diesen beiden Polen, der anfänglichen Geste und den letztlichen Auswirkungen und achtet dabei auf die Wichtigkeit des Bezugsrahmens. Einschließlich verschiedener kuratorischer Maßnahmen, bei denen der Status dieser Objekte als Kunst bestimmt wird. Also Maßnahmen, die Duchamp unternommen hat, dazu gehören natürlich sein Miniaturmuseum, bekannt als Box in a Valise. Das ist nur eines dieser Manöver. Es ist frappierend für die Art und Weise, wie es Repliken von bestehenden Werken mit Miniaturen von Objekten vermischte, wie dem Fountain, die nur in der Reproduktion auftauchten. Zur damaligen Zeit. Und hier hört sich mein meine Rede an wie ein Readymade, denn sehr oft wiederhole ich einfach nur, was bereits präsentiert wurde. Aber die meisten wissen, dass die meisten Readymades, denen man in Museumssammlungen begegnet, nicht wirklich das sind, was sie zu sein scheinen. Sie ersetzen eine speziell gestaltete bildhauerische Arbeit aus den limitierten Editionen. Auch wenn es schwierig sein könnte, rechtlich zu begründen, dass die konzeptionelle Geste der Auswahl eines alltäglichen Objekts einen Urheberrechtsanspruch hervorruft, kann an Duchamps Erfolg in kunsthistorischer Sicht kein Zweifel bestehen. Und zwar so sehr, steht das außer Zweifel, dass die Benutzung eines Urinals durch einen Künstler in Bezug auf sein Festhalten an diesem Objekt gelesen werden wird. Und viele Künstler haben mit Formen der selbstbewussten Bezugnahme geantwortet, wie eine aktuelle Ausstellung von zum Beispiel Frau Frances Naumann zeigt. Also, die sehen Sie hier, in der 29 Künstlerhommagen an The Fountain auftreten, die frappierend sind, sowohl wegen ihrer Vielfalt als auch wegen der unmittelbaren Anerkennung anderer Künstler, die hätten aufgenommen werden können. Duchamp selbst erkannte spielerisch die Macht seiner Geste an, zu einem Zeitpunkt, als er gerade erst seinen vollen Aufstieg begonnen hatte. Als er 1961 im Museum of Modern Art in New York die Behauptung aufstellte, dass, das hat Annette Tietenberg gesagt, dass die Tuben, die der Künstler nutzte, hergestellt sind und fertige Produkte waren, also ready-made, wir zu einem Schluss kommen müssen, dass alle Bilder der Welt ready-made unterstützt sind, also ready-made aided, und somit auch Werke der Montage oder Assemblage sind. Ich wurde an diese Behauptung erinnert, als ich auf die Pontonwand von Olaf Nicolai stieß. Es gehört zu einer Reihe von Werken, in denen er auf den spezifischen Bereich der Farben Bezug genommen hat, der durch ein numerisches System identifizierbar ist, das zuerst für die Unterstützung der Druckkalibrierung entwickelt wurde und die, was jetzt zu unserem digitalen Universum gehört. Obwohl Pantone die Farben selbst nicht beanspruchen kann, haben sie selbst Eigentumsrechte über das System, anhand derer sie diese Farben artikuliert werden. Und zwar über ihr markenrechtlich geschütztes Farbschema. Sie gewähren auch allen Lizenzen, die behaupten wollen, dass sie in Übereinstimmung mit den Pantone-Standards arbeiten wollen oder, um es mit den Worten der Webseite zu sagen, Pantone approved, Pantone genehmigt. Ich habe Olaf jetzt noch nicht gefragt, ob er eine Lizenz hat, wo hier dieses Pantone approved hat. Aber im Zusammenhang mit der Nutzung von Marken, einschließlich Handelsmarken, scheinen wir noch keinen Mangel an Farboptionen zu haben. Was ich jedoch ganz spannend fand, war zu lesen, dass Wörter und Sätze ausgehen, die Unternehmen zur Verfügung stehen, die versuchen, ein Markenzeichen zu etablieren. Anscheinend ist auch Sprache eine begrenzte Ressource, zumindest für Marketingzwecke, bei der eine Menge der guten Teile bereits vergeben sind. Innerhalb der Kunstwelt gibt es offensichtliche Möglichkeiten, wie sich Urheberrechtsbeschränkungen direkt auf Aktivitäten auswirken, einschließlich der Gefahren, in die sich Künstler beringen, die mit Aneignungsstrategien arbeiten und Kontrollen, einschließlich der Überinterpretation, die von bestimmten hochkarätigen Künstlern und ihren Nachlassverwaltern ausgeübt werden. Es ist aber auch interessant, über diese Themen im weiteren Sinne nachzudenken. Und damit komme ich zum Schluss. Eine dystopische Lektüre von Duchamps Versuchen, bestimmte gemeine oder einsgemeine Gegenstände oder alltägliche Gegenstände zu vereinnahmen, könnte uns zum Internet der Dinge führen, das manchmal als Internet der Dinge bezeichnet wird, die man nicht besitzt. Dies basiert darauf, dass der vollständige Besitz umschrieben wird durch grundlegende Einschränkungen beim Zugriff auf proprietäre Software sowie mangelnde Kontrolle darüber, was mit den gesammelten Daten geschieht. Im weitesten Sinne möchte ich mich darauf konzentrieren, wie diese eigenartige Entwicklung der künstlerischen Autorschaft oder Urheberschaft uns möglicherweise dabei hilft, produktiv und kritisch nachzudenken über das Netzwerk von Eigentumsansprüchen im Hinblick auf das immaterielle Ungreifbar, das durch Gesetze zum geistigen Eigentum geschaffen wurde. Gesetze, die für viele Aspekte des modernen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens so wichtig sind.